Wir danken unserer Jugend für das Lied. Ja, das Warten hat schon 2000 Jahre ein Ende. Liebe Gäste, liebe Freunde und Glaubensgeschwister, in wenigen Tagen feiern wir die wunderbare Tatsache, dass Gott Mensch wurde und auf diese Erde geboren wurde, so wie das gerade im Liede zum Ausdruck gebracht worden ist. Wir wissen, dass das Datum der 24. Dezember nicht der richtige Geburtstag ist, unseres Herrn Jesus. Das ist auch nicht so wichtig. Die Tatsache, dass Gott als Mensch seine Geschöpfe besuchte, das ist das Entscheidende, das ist das Fantastische, das ist eigentlich das Wunderbare, was man gar nicht begreifen kann. Denn das ist mit unserem Verstand nicht zu verstehen. Und wir wollen uns heute mit biblischen Wahrheiten befassen, die wir zwar alle schon kennen, aber die wir mit unserer irdischen Logik nicht erfassen können. Wir wollen zugeben, dass es tatsächlich schwer ist, durch Glauben die Grenzen unseres Denkens und unseres Verstandes zu überschreiten, um auf das zu hören, was Gott uns sagen will. Das, was Gott von sich offenbart. Gott mutet das uns Menschen tatsächlich zu, dass wir nicht alles begreifen. Ich wiederhole noch einmal, wir wollen die Grenzen unseres Denkens und unseres Verstandes überschreiten und das mit Hilfe des Glaubens. Und dazu hat uns Gott ein schriftliches Zeugnis gegeben. Wir sind da nicht auf Hinweise von Menschen, die es etwas weiter sagen, angewiesen, sondern Gott hat es uns schriftlich in die Hand gegeben, was seine Gedanken sind. Das ist die Bibel. Die Bibel, das Buch der Bücher. Das Wort Gottes, wie wir auch sagen. Und das ist nicht von Menschen ausgedacht, zwar von Menschen geschrieben, aber Gott hat die Schreiber inspiriert. Wirklich hat er ihnen seine Gedanken und nicht nur die Gedanken, sondern seine Worte auch eingehaucht. Wir nennen das Verbalinspiration. Und das habe ich mir jetzt nicht so ausgedacht. Dafür gibt es mehrere Bibelstellen, die uns das deutlich sagen. Und wenn das nicht so wäre, würde auch die Bibel mit ihren 66 einzelnen Büchern und mehr als 40 Schreibern gar nicht in dieser zusammengefassten Form existieren. Denn diese Schreiber haben innerhalb von 1500 Jahren gelebt. Und trotzdem ist die Bibel ein einheitliches Ganzes. Man stellt sich vor, die Bibel entstand innerhalb von mehr als 50 Menschengenerationen zu dem Buch, was wir jetzt in den Händen halten. Und ich betonte schon mal, sie ist ein einheitliches Ganzes. Denken wir an die vielen Prophezeiungen, die sich bereits erfüllt haben. So ist damit die Einmaligkeit und die Göttlichkeit der Bibel bewiesen. Über 300 Voraussagen über die Geburt und das Leben von Jesus Christus wurden im Alten Testament mehrere Jahrhunderte vorausgesagt und sind eingetroffen. Das kann niemals Zufall sein. Denken wir zum Beispiel an die Geburt unseres Herrn Jesus in Bethlehem? Oder denken wir daran, dass vorausgesagt wurde, dass der Herr Jesus von einer Jungfrau geboren werden soll? Wer würde sowas schon wagen, niederzuschreiben, weil das hat es doch noch nie gegeben? Und diese Zukunftsvoraussagen sind bereits wunderbare Tatsachen, die unseren Verstand übersteigen. Damit beweist sich, dass die Bibel nicht Menschenwerk ist, sondern göttliche Offenbarung. Und vor dieser göttlichen Offenbarung sollten wir größten Respekt haben. Es kann nicht sein, dass unverständliche Aussagen so geändert und gedreht werden, damit sie zu unserer heutigen Ansicht passen und dem gegenwärtigen gesellschaftlichen Verständnis entsprechen. Stellen wir uns nur mal vor, wir kennen alle Gedichte und Balladen von unseren großen Klassikern, von Goethe und Schiller. Wagt man da, den Wortlaut zu ändern, obwohl auch etliches schwer zu verstehen ist? Und da sind auch Ausdrücke drin, die wir heute überhaupt nicht mehr benutzen. Aber das würde sich keiner wagen, denn das sind ja unsere berühmten Klassiker, deutsches Kulturgut. Aber manche Menschen, und sogar solche, die sich Christen nennen, wagen sich, das Wort Gottes nach Belieben zu ändern und zu korrigieren. Da sagt man, weil es heute in den Mainstream nicht passt, ja, Gott kann doch nicht immer bloß männlich sein, muss doch auch weiblich sein, also wird das einfach geändert. Und den Begriff Sünde, den muss man abschwächen, da wird Schuld oder noch ein schwächerer Ausdruck gewählt. Oder man passt die Bibel dem heutigen Fäkaliensprachgebrauch an, obwohl die Jugend gar nicht so spricht, aber man muss es so ordinär wie nur möglich ausdrücken. Das wagt man sich. Ich behaupte, dass Goethe und Schiller, den beiden wird mehr Achtung entgegengebracht als Gott. Meint ihr, dass das in Ordnung ist? In meiner Berufszeit, da habe ich mehrere Artikel geschrieben, die dann in Fachzeitschriften veröffentlicht wurden. Und da war es ganz selbstverständlich, wenn man sich auf andere Autoren, auf andere Erkenntnisse bezogen hat, die man benutzt hat, die man zitiert hat, dass man wörtlich zitiert hat und die Autoren auch genannt hat. Das gehörte einfach zur Redlichkeit dazu. Aber bei der Bibel nimmt man das nicht so genau. Liebe Geschwister, mich erschüttert das immer, wie oberflächlich und wie respektlos man mit Gottes Wort umgeht. Und wenn das Atheisten machen, dann will ich doch gar nichts dagegen sagen. Aber das machen ja Menschen, die sich Christen nennen. Und damit sollten wir nicht einverstanden sein. Damit sollten wir auch mindestens verärgert sein. Ich kann mich da manchmal schon aufregen. Vielleicht ist es nicht angebracht, aber ich muss das mal so sagen. Ich lese jetzt eine ganz wichtige, grundlegende Bibelstelle, die vielleicht etliche, die am Mittwoch da waren, da war ja der Plan so, dass man mit dem Johannesevangelium, mit der Betrachtung anfangen sollte. Wir waren leider verhindert und konnten nicht teilnehmen. Ich weiß nicht, ist damit begonnen worden? Ja. Dann gibt es da für einige eine Wiederholung, aber wir haben ja im Titusbrief gelernt, dass Erinnerung immer gut ist. Also ich lese Johannesevangelium Kapitel 1 von Vers 1 bis 3 und dann den Vers 14, denn wir haben es ja mit Advent zu tun. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ward durch dasselbe und ohne dasselbe ward auch nicht eines, das geworden ist. Wir könnten auch lesen, alles ward durch ihn und ohne ihn ward auch nicht eines, das geworden ist. Und Vers 14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade. Das ist die gesamte Weihnachtsgeschichte. Aus göttlicher Sicht. Seid ihr damit einverstanden? Im Lukas-Evangelium, da lesen wir so mehr die menschliche Entwicklung. Aber hier haben wir das aus der göttlichen Sicht. Gott wurde Mensch. Das ist das, was zu Weihnachten gefeiert wird. Und seine göttliche Herrlichkeit wurde von Menschen erkannt. Ja, und dann steht die Frage, weshalb wurde Gott Mensch? Wir hatten das auch in dem eingangs gesungenen Lied schon etwas zum Ausdruck gebracht. Gott wollte seine Feinde zu seinen Kindern machen. Deshalb wurde Gottes Sohn Mensch und starb für unsere Sünden am Kreuz. Dort am Kreuz auf Golgatha sühnte er unsere Schuld. Das ist mit unserem Verstand auch nicht begreifbar, dass der heilige Gott Vergebung schenkt, wenn ein sündloser Mensch für andere stirbt. Aber natürlich muss man betonen, das geht nicht automatisch. Man muss seine Sünden auch bekennen. Man muss sie bereuen und Gott darum bitten, dass er uns die Schuld vergibt. Das ist auch Weihnachtsbotschaft. Nicht so, dass man denkt, ja, Gott ist ja auf die Erde gekommen, für Sünder gestorben und dann sind alle errettet. Nein, so einfach ist es nicht, obwohl es ja einfach ist. Aber Buße, echte Buße, Trauer über die eigene Schuld erwartet Gott. Aber dann vergibt er auch. So ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt. Ja, nun steht wieder die Frage, und man bekommt sie ja öfters gestellt, warum ließ Gott überhaupt Sünde zu? Warum konnte der Luzifer, dieser Engelsfürst, der mächtigste unter den Engeln, warum konnte der sich gegen Gott empören? Hätte doch Gott verhindern können. Das sind Fragen, die wir mit unserem Verstand stellen können, aber sie sind eigentlich unsinnig, wir können sie nicht beantworten. Gott in seiner Souveränität hat es eben so zugelassen. Auch dass Adam und Eva sich gegen Gott stellen konnten, indem sie der Schlange glaubten. Nun, ich hatte ja gesagt, Gott mutet uns zu, dass wir Informationen verarbeiten müssen, die über die Grenzen unseres Verstandes hinausgehen. Und das kann auch gar nicht anders sein. Wenn Gott über sich und seine Gedanken spricht, dann ist es eine höhere Dimension. Das muss zwangsläufig über unser irdisches Verständnis und unsere irdische Logik hinausgehen. Sonst würde ja Gott auf der gleichen Ebene existieren wie wir. Haben wir das schon mal so überlegt? Es kommen immer so viele Fragen, warum ist das so und warum ist das so? Aber das müssen wir einfach im Glauben akzeptieren, dass es Gottes Ratschluss ist. Wir haben gelesen, im Anfang war das Wort. Im Anfang heißt, dass das Wort, und wir haben ja auch schon gelesen, dass das der Herr Jesus ist, bereits da war. Es steht nicht da am Anfang, es steht da im Anfang. er hatte keinen zeitlichen Anfang. Nebenbei gesagt, gibt es 109 Mal in der Bibel das Wort Anfang, immer in verschiedenen Zusammenhängen. Und ich greife vor, im Vers 14 erfahren wir ja, dass das Wort der Herr Jesus ist. Er wurde Mensch, hatte Fleisch wie wir. Wir haben heute Philipper 2 gelesen und da sind wir immer wieder sprachlos, dass Gott Mensch wurde und nicht etwa in seiner Menschlichkeit herausragend war, ein Ansehen hatte, wo alle staunten. Nein, im Propheten Jesaja lesen wir, er hatte ein Ansehen, was man sich nicht gewünscht hat. So kommt der Schöpfer und Erhalter aller Dinge auf die Erde. Begreifen wir das? Ich meine, es ist uns alles bekannt, aber es ist vielleicht doch mal gut, dass man solche gewaltigen Dinge mal auch artikuliert und vor unseren Blick stellt. Wenn er schon immer da war, ohne Anfang, dann ist er natürlich auch nicht geschaffen worden. Dann ist er auch nicht geboren. Deshalb wäre ein Geschlechtsregister im Johannesevangelium fehl am Platze, weil da im Johannesevangelium der Herr Jesus uns als Gott besonders vor den Blick gestellt wird. Im Matthäusevangelium haben wir ein Geschlechtsregister. Da wird er als Messias, als König vor Augen gestellt. Und im Lukasevangelium haben wir auch ein Geschlechtsregister. Das sieht auch etwas anders aus. Und da wird er uns als Mensch vor Augen gestellt. Auf Adam geht das zurück. Und das ist ja auch gerade eine Besonderheit des Lukasevangeliums, dass der Herr Jesus uns als Menschensohn dargestellt wird. Er, das Wort, war bei Gott, haben wir gelesen. Bei Gott, dem Vater, war der Herr Jesus. Und dann heißt es, das Wort war Gott. Das ist schon wieder eine neue Aussage. Jesus ist eine eigenständige Persönlichkeit innerhalb der Dreieinheit. Er ist ganz Gott, er ist eins mit dem Vater und doch vom Vater verschieden. Er ist nicht nur eine Idee oder eine Art von Vorbild, sondern eine echte Person, die mit Gott, dem Vater, zusammenlebt. Und er lebt nicht nur mit Gott, sondern er war selbst Gott. Das steckt ja alles in diesen wenigen Worten drin. Interessant ist, dass nur Johannes den Begriff Wort im griechischen Logos verwendet für Gott. Aber die alten rabbinischen Schriften habe ich nachgelesen und Auslegungen über das Alte Testament verwenden für den Begriff Yahweh auch das hebräische Mamra. Mamra ist dasselbe wie Logos. Mamra hebräisch, Logos griechisch. Es ist also nicht nur Johannes, der Gott mit Logos benennt. Die Bibel lehrt, dass es nur einen Gott gibt und dass es drei Personen der Gottheit gibt, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Wir nennen das die Dreieinheit Gottes oder auch die Trinität Gottes. Nur werdet ihr sagen, der Begriff kommt nicht in der Bibel vor, das stimmt, aber er charakterisiert gut, wie sich Gott im Neuen Testament uns offenbart. In unserer Bibelstelle werden nur zwei Personen der Gottheit erwähnt, Gott der Vater und Gott der Sohn. Wir haben hier die erste Aussage von vielen anderen im Johannesevangelium, dass Jesus Christus Gott ist. In diesem Evangelium wird diese Tatsache besonders betont. Ich erwähnte ja schon, dass Johannes, der Charakter des Johannesevangeliums besonders der ist, den Herrn Jesus als Gottes Sohn darzustellen. Wir halten fest, es reicht nicht zu sagen, Jesus Christus sei ein Gott oder er sei göttlich oder er sei gottähnlich. Die Bibel lehrt eindeutig, dass er Gott ist. Diese gewaltige Tatsache, die leugnen leider viele Menschen, weil sie es mit dem Verstand nicht begreifen können. Mensch und gleichzeitig Gott. Es ist auch einer der fundamentalen Unterschiede zur islamischen Religion. Der Koran leugnet, dass Jesus Christus Mensch und Gott war und leugnet, dass er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Deshalb und auch aus anderen Gründen kann es keine Gemeinsamkeiten zwischen dem Islam und dem christlichen Glauben geben. Gemeinsamkeiten zu dem muslimischen Menschen, die kann es geben. Da sollten wir den Kontakt suchen, um ihnen den christlichen Glauben nahezubringen. Aber es gibt keine Gemeinsamkeit zwischen der Religion Islam und dem christlichen Glauben. Und leider wird versucht, von Theologen in unserem Land da auch Gemeinsamkeiten herzustellen, die nicht existieren. Und die schlimmste Gemeinsamkeit ist ja die, und das ist eine absolute Irrlehre, dass Allah gleich dem christlichen Gott ist. Und leider hört man das nicht nur, sondern das wird auch geschrieben. Man muss das ganz deutlich sagen, dass solche verkehrten, irrlehrerischen Dinge heute in unserem Land häufig zu hören sind. Ich will nicht sagen, gang und gäbe sind, aber vielleicht wird es noch schlimmer. Der Vers 2, dieses war im Anfang bei Gott, das ist ja der Vers 2, den ich vorgelesen habe, da scheint eine Wiederholung zu sein, aber ich denke, es ist keine Wiederholung. Er unterstreicht noch einmal, dass die Person Christi und seine Gottheit ohne Anfang sind. Er wurde nicht erst eine Person, als er in Bethlehem zur Welt kam. Auch wurde er nicht auf irgendeine Art und Weise Gott, nachdem er nach seinem Kreuzestod auferstanden war. Auch sowas wird heute mitunter gelehrt. Er ist Gott von Ewigkeit her, halten wir fest. Vers 3. Alles ward durch dasselbe und ohne dasselbe ward auch nicht eines, das geworden ist. Alles wurde durch das Wort, durch ihn, durch Jesus Christus geschaffen. Er selbst war kein Geschöpf. Er war der Schöpfer aller Dinge. Dies schließt die Menschen, die Tiere, die Himmelskörper, den ganzen Kosmos mit ein. Natürlich auch die Engel, alles Sichtbare und Unsichtbare. Es gibt hiervon keine Ausnahme. Wenn etwas geschaffen wurde, dann hat es der Christus geschaffen. Ist das nicht ein Widerspruch jetzt zu 1. Mose 1, Vers 1? Da steht, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Wieder ein Anfang, der ist aber viel jünger als der Anfang aus Kapitel 1, Vers 1, Johannesevangelium. Nun muss man beachten, dass Gott im Hebräischen hier in der Mehrzahl steht. Für Gott gibt es ja Eloah und Elohim. Das Verb schaffen aber steht nur in der Einzahl. Ja, jetzt fragen wir, kennt Gott keine Grammatik? Hat Gott fehlerhaft dem Mose den Text inspiriert? Für unseren Verstand wieder unlogisch. Aber die Erklärung ist gar nicht so kompliziert. Die drei Personen Gottes waren an der Schöpfung beteiligt, aber der Handelnde jedoch war Christus. Das wird auch noch durch Kolosser 1, Vers 16 bestätigt. Denn durch ihn, durch Christus, sind alle Dinge geschaffen worden, ich zitiere Kolosser 1, Vers 16, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Hier haben wir auch wieder ein Beispiel, wie eng das Neue Testament mit dem Alten Testament verknüpft ist. Und es ist eine völlig verkehrte Ansicht, dass man sagt, wir Gläubigen der Gnadenzeit brauchen nur das Neue Testament. Nein, wir brauchen die ganze Bibel. Aber hier haben wir so deutliche Aussagen, alle Dinge, das ist, könnte man sagen, Materielles, was man sehen kann, was man angreifen kann, die im Himmel und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, wird es nochmal wieder betont, auch unsichtbare Dinge, die kann man nicht sehen und angreifen. Das sind Mächte, das sind Engel, kann man viele Ausdrücke und Erklärungen dafür finden, aber auch Regentschaften, Regierungsformen auf der Erde. Es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Das ist auch ein ganz weitreichendes Wort, was wir da im Kolosser 1, Vers 16 haben. Wir lesen es ja öfter mal. Ja, Vers 14. Ich lese nochmal Vers 14 aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Christus war schon immer Sohn Gottes, mit dem Vater im Himmel, aber nun entschied er sich, in einem menschlichen Körper auf diese Welt zu kommen. So wie das 700 Jahre vorher im Propheten Jesaja Kapitel 7 und 9 angekündigt war. Wir haben heute in der ersten Stunde auch aus Jesaja 53 gelesen, wo auf sein Leiden hingewiesen wird. Aber im Kapitel 7 und 9 wird auf seine Geburt hingewiesen. 700 Jahre bevor der Herr Jesus wirklich gekommen war, hat das einer gewagt aufzuschreiben. Und das ist auch eingetreten. Das ist nicht menschliche Weisheit. Nun, wir sind ja überzeugt davon, dass die Bibel Gottes Wort ist, aber man muss es immer noch mal so deutlich unterstreichen. Und der Herr Jesus ist auf diese Erde geboren worden, wie jeder andere Mensch. Und er wohnte unter den Menschen. Es ging nicht um eine kurze Erscheinung. Nein, er war Baby, er war Kind, er war Jugendlicher und er war Mann. 33 Jahre lebte, ungefähr 33 Jahre lebte der Herr Jesus als Mensch unter Menschen und nicht abgeschieden, sondern innerhalb einer Familie, innerhalb einer Gesellschaft in Nazareth. Wenn Johannes von der Herrlichkeit des Herrn Jesus schreibt, haben wir gelesen, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Wenn der von seiner Herrlichkeit schreibt, dann meint er sicher in erster Linie seine moralische Herrlichkeit. Sündlos, fehlerfrei. Das hatten natürlich alle, die mit ihm Umgang hatten, gespürt. Denn seine göttliche Herrlichkeit, die verbarg der Herr ja in einem menschlichen Leib. Und wir hatten uns schon daran erinnert, dass sein Leib ja nicht besonders gestaltet war. Er hatte kein besonderes, majestätisches, mächtiges Aussehen. Hätte er durchaus sich geben können, aber er hat es nicht getan. Allerdings haben der Johannes und der Jakobus und der Petrus für eine kurze Zeit auf dem Berg der Verklärung die Herrlichkeit des Herrn Jesus erblicken können. Seine göttliche Herrlichkeit haben sie gesehen. Aber nur eine kurze Zeit, als nämlich der Herr Jesus mit dem Mose und dem Elias seinen Ausgang in Jerusalem besprach. So schreibt es die Bibel. Und ich denke, es ist das, was der Herr Jesus vorhatte, auf Golgatha, den Kreuzestod, für Sünder zu vollbringen. Das haben sie besprochen. Nun wird jemand sagen, dort steht doch, dass er der Eingeborene vom Vater ist. Habe ich so vorgelesen. Also doch geboren. Eingeborener ist als Ehrentitel zu verstehen. Es bedeutet, dass Christus der einzigartige Sohn Gottes ist. Gott hat keinen anderen Sohn, wie nur ihn. Aber im gewissen Sinne sind ja alle Gläubigen Söhne Gottes. Doch Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist Gott. Etwas ganz Besonderes, etwas Herausgehobenes. Und in dieser Bedeutung finden wir das Attribut eingeboren noch viermal im Johannesevangelium. Und noch eine andere Stelle, die Schwierigkeiten machen könnte. Da lese ich jetzt Kolosser 1, Vers 15. Vorhin haben wir 16 gelesen. Ich lese jetzt nochmal Kolosser 1, Vers 15. Da steht, welcher, auf den Herrn Jesus bezogen, das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung. Der erste Satzteil ist leicht zu verstehen. Denn der Herr sagt von sich selbst, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Denn Gott, das wissen wir, bewohnt ein unzugängliches Licht. Gott, den Vater kann man nicht sehen. Aber der zweite Satzteil, der ist schon schwieriger. War nicht der Adam derjenige, der als erster geboren wurde? Und sind nicht während der 4000 Jahre von Adam bis zum Kommen des Herrn Jesus Tausende von Menschen vor dem Herrn Jesus geboren worden? Aber auch hier geht es wieder um die Ehre des Herrn. Und da haben wir ein schönes Beispiel in den Psalmen. Im Psalm 89, Vers 27, da sagt Gott etwas über Salomo, den König Salomo. So will auch ich ihn zum Erstgeborenen machen. Wir wissen alle, dass Salomo nicht der zuerstgeborene Sohn von David war. Er war nämlich der zehnte Sohn. Der zehnte Sohn von Davids. Aber er war der von Gott auserwählte und geehrte König über Israel. Und wegen dieser Ehrung wird Salomo zum Erstgeborenen ernannt. Es war also offensichtlich eine ganz deutliche und übliche Form in dieser Zeit, jemanden, den man herausheben wollte, Erstgeborenen zu nennen. Als der Herr Jesus als Mensch in seine eigene Schöpfung eintrat und das sogar in Knechtsgestalt tat, wir haben es gelesen, Philipper 2, musste er dennoch der Erstgeborene der Schöpfung sein. Er war ja derjenige, der in der Schöpfung den höchsten Platz einnahm, weil er selbst der Schöpfer ist. Wir erkennen, dass diese Attribute des Herrn Jesus, Eingeborener und Erstgeborener, auf seine Stellung hinweisen, nicht auf das, dass er geboren wurde. So wird es auch im alltäglichen Sprachgebrauch verstanden. Wenn ich von meinem erstgeborenen Kind spreche, dann will ich sagen, dass er der Erste ist, aber nicht, dass er geboren wurde. Das ist damit nicht ausgesagt. Lasst mich zum Schluss noch darauf hinweisen, dass wir beim Lesen der Bibel nicht unseren Verstand ausschalten sollen. Auch der Verstand ist uns von Gott gegeben. Und er ist ein Teil von Gott. Aber es muss uns auch bewusst sein, dass wir vieles in der Bibel nicht mit unserem Verstand erfassen können. Wenn das funktionieren würde, dann wären wir ja wie Gott. Wenn wir Gottes Gedanken voll begreifen könnten, dann wären wir wie Gott. Aber das sind wir natürlich nicht. Das steht auch in der Bibel. Wir sind aber nur im Bild oder im Abbild Gottes geschaffen worden. Und das Bild ist ungleich vom Original. Da sind wir uns doch einig. Und außerdem haben wir über viele Generationen sündiger Vorfahren den Verstand, den uns Gott einmal gegeben hat, immer mehr verdorben und immer mehr eingeschränkt. Deshalb gibt uns Gott Bilder und Gleichnisse, damit wir seine Belehrungen im Glauben erfassen. Und die Betonung liegt hier auf Glauben. Hebräer 11, Vers 3 gibt uns da eine deutliche Antwort. Ich lese Hebräer 11, Vers 3. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das, was man sieht, nicht aus Erscheinenden geworden ist. Und hier finden wir wieder den Zusammenhang mit Schöpfung und Wort. Wort gleich Jesus Christus. Und dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Ganz deutlich. Es wäre für Gott eine maßlose Entehrung, wenn wir unseren unzulänglichen Verstand als Gradmesser für die biblischen Wahrheiten machen würden. Wenn wir sagen würden, ich glaube nur das, was ich verstehe, dann würden wir Gott entehren. Ich halte das sogar für Blasphemie, für Gotteslästerung, wenn man solche Gedanken hat oder sie äußert. Aber leider ist das heute in der Namenschristenheit üblich. Wir wollen uns gegenseitig dazu ermuntern, das biblische Wort Gottes zu achten und zu glauben, auch wenn uns manches nicht begreifbar erscheint. Lasst uns zum Schluss noch das Lied 171 singen. An deinem Worte lass mich bleiben.